Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin. Mehr sage ich heute nicht. Nach letzter Woche. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Opa hat letzte Woche hier den Laden übernommen. Naja, machen wir standardmäßig. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, mir gegenüber der letztwöchige Moderator, Host.
Host, your host of the evening.
Host.
Opa Geidel.
Ja, moin Niklas. Schön, dass du wieder aus dem Urlaub zurück bist.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Mhm. Hab mich gefreut, hier wieder mit dir zu sitzen. Und dann schnacken wir mal. Letzte Woche hast du ja mit Marco das Ganze mal eingehend ein bisschen taktisch auseinandergenommen. Man konnte zwischenzeitlich die Fragezeichen bei dir im Gesicht hören, bei derartigen fußballneumodischen Vokabeln. Ich fand es sehr witzig.
Ja, ja.
Es hat mir sehr Spaß gemacht, das
anzuhören. Ja, Marco ist ja ein kleiner Nerd in dieser Hinsicht, irgendwo ein Taktik-Nerd, aber das macht ja auch Spaß. Man kann dann ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, das auch nachvollziehen, worüber er spricht.
Siehst du, ein bisschen Gehirnschmalz anstellen, dann so läuft das.
Aus.
Dann läuft das. Nicht so gelaufen ist es dann am Wochenende gegen St. Pauli im Nordduell, 3:4. Von den Toren her sehr, sehr spektakulär. Ich habe das ja aus der Ferne verfolgt, war dementsprechend neben Stadion. Ein bisschen Stimmung ist da durchaus rübergekommen vor ausverkaufter Hütte. Ja, aber irgendwie muss ich sagen, mein Eindruck war, man hatte nie so richtig das Gefühl, als St. Pauli dann führte, das Spiel gedreht hatte, dass da irgendwie nochmal was passiert hinten raus und es so richtig eng wird. Irgendwie war es am Ende dann doch ein relativ souveräner Erfolg von St. Pauli, fand ich.
Also fangen wir mal mit der Stimmung an. Das war für die Bedeutung des Spiels aus Kieler Sicht und eigentlich auch aus St. Pauli Sicht, weil es ja eigentlich relativ unrealistisch gewesen, dass sie noch ernsthaft einen Kampf um Platz 3 eingreifen können gegenüber dem Lokalrivalen HSV. Aber aus Kieler Sicht war das ja nun, na klar, der Kampf um die Plätze wegen des Fernsehgeldes, aber wenn man das ausklammert, die Stimmung war dafür sensationell. Die Zutaten waren natürlich auch bunt gemischt mit den großen Abschiedszeremonie da für 11 Spieler und also von allen voran natürlich Finn Bartels, der seine Karriere da beendet, beziehungsweise sein letztes Heimspiel vor Karriereschluss gemacht hat. Und das hat natürlich offensichtlich die Mehrheit der Zuschauer mega angetört. Wetter war super und wenn das Stadion dann wirklich pickepacke voll ist, haben wir ja schon mal thematisiert, dann fragt man sich wirklich, warum neu? Was ist falsch an diesem Stadion? Aber das wollen wir jetzt nicht schon wieder aufblasen, das Thema irgendwo. Nein, die Stimmung war gut. Und dann ging es ja auch relativ gut los da mit der Führung für Holstein da, weil der St. Pauli-Keeper Vassi ja freundlicherweise Finn, der vorher schon eine Chance hatte oder zwei, anderthalb sogar, noch mal ein Tor zu machen oder sowas, aber schön umgerammt hat, 11 Meter, alles bestens. Und dann kam auf einmal ein Knick, ne? Und da rennt der Afolayan quer zum Strafraum, spielt ein bisschen Billard mit den Kielern da und schießt auf einmal. Hauke Wahl kommt ein Ticken zu spät, aber das war so ein Kollektivversagen, sag ich mal. Und mit diesem Gegentor war es dann auch irgendwie. Dann hatte Fabian Reese noch zu Beginn der zweiten Halbzeit direkt auch wieder nach einem tollen Pass von Finn Bartels die Riesenchance zum 2:1. Die hat er nicht genutzt und dann war es wie so oft in dieser Saison, auf einmal ist die Deckungsherrlichkeit, die Defensivherrlichkeit vorbei. Keine Kompaktheit mehr in der letzten Kette, individuelle Fehler, Stellungsfehler, Zweikampffehler und es steht auf einmal 4:1. Sinnigerweise natürlich eingeleitet das Ganze durch ein Eigentor von Howie, unserem Capitano, dem scheidenden Capitano, der seine neue Herausforderung gesucht hat, wie es in den letzten Wochen und Monaten immer hin und die jetzt die neue Herausforderung liegt 90 Kilometer entfernt und heißt St. Pauli. Pauli.
Ja,
also,
ja. Oh, ja, da können wir gleich mal einen schönen Exkurs machen. Ja, ja. Also das ist nicht.
Also um das abzuschließen, das war natürlich dann in der Endphase, war es nochmal spannend. Das ist richtig spannend eigentlich auch nicht, aber da hat Deutschland nochmal Druck gemacht und war auch wieder bezeichnend für das ganze Spiel. Beide Abwehrreihen, jetzt nicht nur die letzte Kette, auch was davor stattgefunden hat, an Defensivleistung, beide wirklich Unterschnitt. Also Unterschnitt. Und deshalb kam dann natürlich ein Spektakel bei raus, weil wenn die Deckung nicht funktioniert, dann freut sich der Zuschauer. Ne? Der Trainer kriegt eine Krise und der Zuschauer freut sich, weil in aller Regel knallt es dann auf beiden Seiten ordentlich rein. Und so war es dann auch. Also höchster Unterhaltungswert mit einem etwas unglücklichen Ausgang für Holstein, verdient natürlich die Niederlage aus meiner Sicht, aber war sehr vermeidbar, wie so oft in dieser Saison, und für die Zuschauer nett, wenn sie denn neutrale Beobachter waren, aber unter professionellen Gesichtspunkten, das geht gar nicht.
Ja, das finde ich auch so, als neutraler Beobachter bestimmt nett, aber nett ist auch das richtige Wort.
Also das ist die kleine Schwester von Scheiße,
ja,
ne?
Ungefähr.
Ist ja
nun mal so. Hatte zweite Halbzeit, fand ich dann auch schon so Anflüge von echten Sommerfußball, muss man sagen, so ein bisschen.
Genau.
Ja, so Vorbereitung, man trifft sich und dann, ja, passiert mal was und ne.
So sah es aus.
Das war ein bisschen, und da fand ich auch wenn Holstein in der Schlussphase nochmal Druck gemacht hat, so der letzte Wille, der letzte Funke, die letzte komplette Leidenschaft war für mich als Fernsehzuschauer dann auch nicht zu erkennen, das unbedingt noch irgendwie im Laufe der zweiten Halbzeit zu ziehen. Also ja, plätscherte zwischendurch dann so ein bisschen und naja.
Ob es jetzt an der allgemeinen Gemengelage gelegen hat, dass so viele Spieler weggehen, dass es das vorletzte Spiel der Saison war, dass es die Spannung vielleicht etwas so lustig gegangen ist, weil es weder nach oben noch nach unten irgendwas passieren kann. Also exzeptionell natürlich, wie gesagt, dieser des Kampfes um die Fernsehgeldplatzierung. Das kann man schwer, man kann nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Kann aber auch sein, dass es einfach nur mangelnde Qualität ist. Ne? Möglich
das
ist alles.
Das ist natürlich,
ne,
auf jeden Fall möglich, ja, das stimmt. Genau, Gemengelage, wir haben es gesagt, Abschiede vor dem Spiel. Da muss man dann, das habe ich dann jetzt als Fernsehzuschauer auch gemerkt, da sind natürlich dann auch die Grenzen der Sky-Übertragung, muss man ganz klar sehen. Holstein hatte ja angekündigt vorher schon 17:30 bitte auf den Tribünen zu sein, wenn man das im Vorwege groß machen möchte und so weiter.
Mhm.
Ich möchte jetzt hier die Münchner Kollegen nicht in die Pfanne hauen, aber es ist einfach, wenn man das weiß, und die Übertragung der zweiten Liga beginnt um 18 Uhr, eine halbe Stunde vor Anstoß, und dann sind das ja zwei Spiele, die da irgendwie betrachtet werden, und da war gar nichts zu sehen.
Ja, das ist ärgerlich.
Das ist ein bisschen doof, wenn man denn nur die Möglichkeit hat, das über Sky zu verfolgen, so wie ich. Natürlich hatte ich aber gleichzeitig die Möglichkeit, Kahn online zu lesen, und da waren wir deutlich besser.
Ja.
Davor muss man sich in dem Falle auch mal selbst loben.
Na, herrlich.
Da konnte man das dann wirklich sehen, auf Sky leider gar nichts. Ja, davon.
Nicht so groß nachvollziehbar. Nee. Irgendwie, man kann ja so eine Bilder auch vorproduzieren und dann im Rahmen der Vorberichterstattung einspielen. Also verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aber das ist ja deren Problem.
Genau. Eine Elf wurde verabschiedet sozusagen vor dem Spiel. Und von einem, wir haben es schon anklingen lassen, wissen wir jetzt auch, wo es hingeht, Hauke Wahl.
Ja.
Nach St. Pauli, du hast es gesagt, neue Herausforderung, da stellt man sich dann vielleicht die Bundesliga vor oder das Ausland.
Naja, zumal seine Affinität in die USA auch bekanntermaßen groß ist. Basketball, Baseball guckt er gerne und so weiter und so weiter. Und da hätte man sich ja, wäre, Fantasie war da, dass er dann den Sprung über den großen Teich macht. Ist aber mittlerweile, das muss man auch ganz klar sagen, nicht mehr ganz so einfach, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, da irgendwo einen Club zu finden, der einen dann auch entsprechend bezahlt. Und die Bezahlung in den USA, sag ich mal, zumindest bei den Erstligisten da aus der MLS, die ist schon ganz brauchbar, um das mal nett zu formulieren irgendwo. Aber das ist auch nicht mehr so, wie gesagt, wie das mal war. Ne? Die nehmen jetzt nicht mehr jeden. Also, aber ich hätte mir bei der Qualität von Hauke und bei der Erfahrung, die er mit hätte einbringen können, schon gedacht, dass das vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre. Ich habe bis zum Schluss wirklich, habe ich auch den Kollegen immer gesagt, ich glaube nicht, dass der zu St. Pauli geht. Ne? Also da hat Hauke mir auch noch vor zwei Wochen in einem persönlichen Gespräch nochmal glaubhaft, für mich zumindest glaubhaft versichert, dass das, was zu dem Zeitpunkt schon überall zu lesen war, gerade in Hamburger Gazetten irgendwo, dass er sich mit dem Trainer Hürzeler schon über strategische Dinge, was das Defensivverhalten anbelangt, gesprochen habe, dass das alles nicht stimmt. Und also wie gesagt, für mich kommt das sehr überraschend. Hauke von seiner ganzen Art bei St. Pauli ist für mich auch irgendwie noch, das fremdet in meiner Vorstellung irgendwie so ein bisschen. Totenkopf mit Howie, ja gut, aber das kann natürlich alles sein, dass ich, das ist ja auch nicht, das sind ja nur, St. Pauli ist jetzt ja auch nicht mehr der Club, der auch mal war, was jetzt die, das Image wird weiter gepflegt und ist alles gut und die sind ja auch in sozial-gesellschaftspolitischen Bereichen gut unterwegs, besser als viele andere, da will ich gar nichts zu sagen oder so oder nicht kritisieren, aber Howie ist sicherlich auch ein reflektierter Mensch, irgendwo trotzdem irgendwie, ich finde, das passt nicht.
Ich kann mich dagegen nicht. Und ich finde auch, man hörte ja jetzt von die offizielle Clubmitteilung von St. Pauli zur Verpflichtung. Das hat, glaube ich, Cheftrainer Hürzeler gesagt, Hauke Wahl passe mit seinen Qualitäten hervorragend zu unserer Spielidee. Mhm. Und das würde ich auch anzweifeln, als jetzt so als außenstehender Beobachter. Also das ist eigentlich nicht der Fußball, der auf Hauke Wahl zugeschnitten ist, würde ich sagen. Also ich spiele jetzt in letzter Zeit mit Dreierkette, zwei defensive Außenverteidiger, haben dann mit Lawrence jemanden im Mittelfeld, der da sehr, sehr umtriebig jetzt ist, ein bisschen nach vorne gerückt ist im Vergleich zu vorher und ein bisschen den Freigeist da sozusagen spielt mit Smith, einen sehr präsenten, zentralen Innenverteidiger dann in dieser Dreierkette. Mhm. Und das ist jetzt nicht das Spiel mit Hauke Wahl als spielender Innenverteidiger, der das Aufbauspiel nach vorne trägt. Zumindest ist es mir so nicht aufgefallen, aber vielleicht fügt sich das ja auch irgendwie zusammen.
Ja, kann ja alles sein. Vielleicht plant man da die nächste Stufe oder irgend sowas, dass es dann mit Ablaufen und Rausspielen sauber, das machen sie jetzt ja auch. Also ist ja kein Schlagballfußball oder sowas da irgendwie. Die spielen schon einen gepflegten Ball von hinten raus, wenn man sie lässt. Aber in der Tat sind natürlich solche Leute wie Medic oder Metz oder irgend sowas, die sind natürlich schöne Zweikampfkanten irgendwo auch und ich bin gespannt, wie sie Howie da platzieren irgendwo.
Muss mich übrigens korrigieren. Ich meine natürlich nicht Lawrence, sondern Jackson Irvin.
Ja, genau. Ich wollte dich nicht verbessern. Aber der Australier.
Gerade durch der schottische Australier.
Der schottische Australier.
Gerade ein bisschen durcheinander geraten. Entschuldigung dafür.
Kein Problem. Ich nehme die Entschuldigung an.
Das ist sehr nett von dir. Das freut mich. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Genau sieht's aus. Also wir werden uns da hingehen ein bisschen überraschen lassen.
Auf jeden Fall war das offen. Also ich sag mal, Howie war gegen St. Pauli, also für seine Verhältnisse nach meinem Empfinden komplett neben der Spur, während der 90 Minuten oder 97 Minuten nachher sogar ein Eigentor in der Nachspielzeit noch die 10. Gelbe, sodass das aktive Kapitel Holstein auch damit an dem Freitagabend vergangener Woche dann auch komplett beendet war. Wegen Meckerns, also nachher ergab sich das so, dass er in dem Moment wohl nicht dran gedacht hat oder das vielleicht gar nicht mehr wusste, dass er mit neun gelben Karten vorbelastet ist. Also alles seltsame Geschichten und ich glaube einfach, dass der einfach mit der ganzen Situation mental überfordert gewesen ist. Da hängt dann vielleicht doch noch ein bisschen Holstein-Herz auch bei ihm drin, dass das vielleicht alles ein bisschen zu viel des Guten war an Rahmenbedingungen, Verabschiedung, neuer Club und dann gegen den spielen und das noch nicht sagen dürfen und so weiter und so weiter. Also sei es drum, es ist wie es ist. Howie zu St. Pauli, wir gucken uns das an und können uns das auch direkt angucken, weil sie so ja nächstes Jahr gegeneinander spielen.
So sieht's aus. Böse Zungen behaupten, er hätte sein erstes Tor für den neuen Club schon geschossen.
Ja, genau. Wem sowas unterläuft, so ein Missgeschick, der braucht sich dann nicht wundern, wenn dann auch noch ein bisschen Spott und Häme über ihn ausgeschüttet wird. Aber ist nicht böse, ist einfach so.
Wer den Schaden hat.
Ja, genau.
Wir wissen es, ne?
Spottet jeder Beschreibung.
So sieht's aus. Mhm. So sieht's aus. Das trifft ganz und gar nicht zu auf Finn Bartels, der ja gleich von zwei Clubs sozusagen verabschiedet wurde am Freitag. Ja. Auch ein ganz schönes Bild von mit den mitgereisten St. Pauli-Fans. Mit mit ganz viel Historie. Ich erinnere nur an das Banner, was da noch dann auftauchte.
Am
Millerntor. Und aber auch jetzt das Banner im Holsteinstadion. Mhm. Das gleiche Banner wie vor 16, 17 Jahren. Mhm. Finn Bartels, einer von uns.
Ja. Ja, das war, ich weiß gar nicht, ob es das Originalding war oder ob es eine Reminiszenz war oder sowas. Also das hatte natürlich eine Vorgeschichte, dieses Banner, und das ist natürlich dann auch bezeichnend, sag ich mal, für den Beginn der Karriere vom Finn, der nach mit 18 hat er dann bei Holstein in der ersten Mannschaft debütiert und dann ging es auch schnell zum Stammspieler und also da war dann ein Sieg zu Beginn einer englischen Woche 5:1 gegen 1. FC Köln 2 und Finn hat dann diesen Sieg quasi verlängert, das Hochgefühl des Sieges.
Begossen.
Auch sagen. Möglicherweise, man weiß es nicht, die Bilder, die dann im Max, auf der Website von Max danach zu begucken waren. Ich glaube 4:43 stand da als Uhrzeit drunter. Da waren aber,
muss man dazu sagen, das waren noch die Zeiten, wo die Digitalkameras immer so einen Zeitstempel in die Fotos reingemacht haben.
Kannst du schlecht wegmachen. Ja. Also was da so stand auf dem Tisch, ich nehme ja schwer an, dass das Finns Kumpels waren. Ne?
Ja,
also
definitiv.
Also er hat da eine rauschende eine Nacht gefeiert und dann ging es Mittwoch nach Chemnitz oder Dienstag, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und da hat man auch 3:0 gewonnen, aber der Jungspund Bartels, der da zuvor in der Stammelf schon sich unter Frank Neubart aufgemacht hatte, da festes Mitglied zu werden. Der saß dann auf einmal auf der Bank. Alle fragten sich natürlich, wie kann das angehen? Ich muss sagen, dass ich informiert war, aber nicht, weil ich damals schon so internetaffin gewesen oder mich das so interessiert.
Warst auch 4:43 im Match?
Nee, da war ich schon zu alt für. Aber meine Kinder, die haben mir das gezeigt. Ähnliches Datum wie Finn. Und die haben mir, guck mal, ne, was ist denn da los gewesen? So, also, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also er sitzt da in Chemnitz, jedenfalls erstmal draußen, wurde dann irgendwann eingewechselt, 3:0-Sieg. Danach saß er da irgendwie mehr oder weniger alleine, schon schnell geduscht, irgendwie im Bus. Und der war nicht so komfortabel, kann man sich nicht vorstellen, wie heute die Reisebusse sind, aber immerhin ist man auch damit aus Sachsenheil nach Kiel zurückgekommen. Also sitzt Finn da, ich gehe da hin und sage, komm mal her und was hast denn da gemacht und so und bla bla bla, was man denn so quasi als väterlicher Reporterbegleiter dann so fragt, ohne ihn jetzt gleich zu diskreditieren und so. Und da weiß ich noch, wie heute, sagt ja, ist dumm gelaufen und so, ne. Und das Wichtigste war, weiß mein Vater schon davon. Und da habe ich offen. Und Samstag ging es dann, das war immer noch zu dem Zeitpunkt theoretisch möglich, da in die zweite Liga aufzusteigen, von der damals drittklassigen Regionalliga. Das muss man auch wissen. Und am Ende der englische Woche ging es dann eben zum FC St. Pauli und endete, glaube ich, 2:2. Und da hatte sich das mittlerweile natürlich rumgesprochen, gerade in der Szene. Und deshalb kam dieses Banner zustande, Bartels, einer von uns. Und das war schon eine lustige Anekdote irgendwo. Hat sich dann aber im Laufe der Jahre ist er natürlich gereift. Ne? Das gab noch 2, 3, 4, 5 mehr oder weniger bekannte und letztendlich amüsante Begebenheiten da zu Beginn von Finns Karriere. Und aber er ist dann ja in die Spur gekommen und hat, das muss man ja immer sagen, ne? Man wird ja immer beschrieben als lustiger Typ, der immer einen Spruch drauf hat und auch mal fünfe gerade sein lässt, aber auf dem Platz und im Training ist natürlich volle Elle, ne? Nur Vollgas, nur volle Kante, kann jeder Trainer bestätigen, ne? Also deshalb hat man wahrscheinlich gerade zu Beginn seiner Laufbahn auch mal ein bisschen Nachsicht walten lassen, wenn das dann nicht alles Stereotyp eines Nachwuchsspielers das Verhalten entspricht oder entsprochen hat.
Ja.
Ist ein wirklich ein, kenne ich ja nur schon manchen Donnerstag, aber ist wirklich ein guter Typ, ein klasse Fußballer. In Bremen haben sie ihn gefeiert, als er nach 460 Tagen Verletzungspause wieder aufs Feld aufgelaufen ist im Weserstadion nach einem Achillessehnenriss in Dortmund 2017. Und hat mit Claudio Pizarro, Gnabry,
wurde auch gefeiert, der war ja jetzt im Laufe der Saison noch beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro in Bremen, hat gleich Vorlage gegeben zum ersten Tor, da war das Weserstadion auch wieder voll hinter ihm.
Ja, das ist wirklich, also er hat überall Spuren des Könnens und auch hinterlassen und überall eine Welle der Sympathie für ihn ausgelöst. Also wirklich ein schönes Fußballleben, wenn er das im Rückblick betrachtet. Auch wenn er zu Beginn der Karriere viermal abgestiegen ist. Konnte er jetzt aber alleine natürlich auch nichts für.
Das stimmt.
Und er hat auch letztens betont irgendwie, dass ab 2011 weiße Weste, ne?
Ja, so sieht's aus. Und vielleicht ist es auch ihm passiert, weil er es verkraften konnte. Und weil es ihn nicht gebrochen hat und weil er weitergemacht hat und es ertragen konnte.
Genau.
Und jetzt...
so eine Typen, die gibt's nicht mehr so oft irgendwo, ne? Die also das hinkriegen eben, wie die Balance zu schaffen, nicht komplett den Kontakt zum normalen Leben zu verlieren und trotzdem im Training und im Spiel 100% Einsatz und Klasse zu zeigen und so. Wenn man denn mit so einem Talent gesegnet ist, ist es natürlich auch schön, aber man muss das natürlich auch auf dem Rasen umsetzen und das ist ihm in aller Regel immer sehr gut gelungen und ich glaube 170 Erstligaspiele, die lügen ja auch nicht irgendwo. Und das ist wirklich schade, aber mit 36 selbstbestimmt, nicht, dass irgendeiner ihm dann dezent mal sagen müsste, du Finn, ich glaube, es wäre jetzt mal an der Zeit, ob du nicht mal dir Gedanken machst, die Stiefel an den, nee, gar nicht. Ne, hat gegen St. Pauli nochmal volle Elle rausgeholt, da war bester Kieler Feldspieler mit Sicherheit und alles nochmal in die Waagschale geworfen, super.
Und ohne ins Detail zu gehen, kann man, glaube ich, sagen, dass man ihn auf Kieler Fußballplätzen in der nächsten Zeit nochmal antreffen wird.
Ja, davon gehe ich mal aus.
Das wird so sein. War ja gleich auch am Sonntag dann in Schönkirchen auf dem Sportplatz. Da war nämlich große Doppelverabschiedung, denn sein Bruder Tom
hat
auch seine Karriere beendet beim Verbandsligisten Rot-Schwarz-Kiel oder Neulandesligisten Rot-Schwarz-Kiel, gleich da den Aufstieg gefeiert.
Ja. Also. Ja, muss man ja auch mal sehen. Ne? Es ist ja eine Sportlerfamilie da. Der Opa Kurt, glaube ich, war viermal deutscher Meister im Handball als Trainer und als Spieler. Die Eltern von Finn, total fußballbegeistert und insgesamt sportbegeistert, aber eben speziell fußballbegeistert. Und die mussten ja auch immer den Einklang hinkriegen zwischen dem Tom, der auch super gerne Fußball gespielt hat, aber jetzt nicht so hoch, eher ziemlich niedrig im Vergleich und dann so einen wie Finn, der dann alles wegräumt da, das ist alles nicht so ganz einfach, irgendwie so in der Familie, haben sie aber offensichtlich gut auf die Reihe gekriegt und ich glaube seit 2013 ist Finn auch verheiratet und nun hat jetzt drei Kinder und dann regeln sich ja viele Dinge, was Reife anbelangt, auch von alleine.
Das kann ich bestätigen.
Ja, bitte, haben wir doch. Und eine Malle-Tour im Jahr mit den Kollegen, die ist ja immer drin. Da kann man, auch wenn man verheiratet ist.
Solange man nicht die Hamburger Oberligameisterschale verliert.
Das kann natürlich auch passieren, das ist dann dumm gelaufen.
Gruß an den TSV Sasel.
Ja.
Genau, ein Spiel hat er noch nach, sozusagen. Ein Auswärtsspiel in Hannover. Mhm. Möglicherweise im weiß-orangen Trikot, das werden wir sehen, sparen wir jetzt hier mal aus.
Ja, nur so viel dazu, also über Geschmack lässt sich nicht streiten, ob das jetzt schick ist, diese Bauwerkerkluft da mit den orangenen Diagos den schwarz abgesetzten Ärmeln irgendwo, mir ist das... Ich sag ganz ehrlich, also diese Aufregung darum ist schon für mich schon wieder, also da bin ich schon wieder draußen, weil wenn der Verein, was auch immer er damit bezweckt hat, ob er damit ein Signal setzen wollte, es geht bei uns voran mit dem Stadionumbau oder ob er wirklich doppelzüngig sozusagen gleich damit schön inkludiert hat mit dieser Aktion, dass man auch noch ein bisschen Geld damit einnehmen kann. Ja, warum soll man kein Geld einnehmen? Ja. Also und ich sage, in diesem Fall ist es irgendwie so wie mit dem Fernsehprogramm, ne? Oder wenn ich das nicht gucken will oder wenn ich das blöd finde, dann mache ich die Glotze nicht an. Ne? Ja. Dass Streamingdienste oder normale Programme sind, also das obliegt ja jedem selber irgendwo, ne? Und ja, Also deshalb ist für mich die Aufregung. Also wenn die tatsächlich damit aufregen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon für Hannover geplant ist, das Spiel.
Ja, das wird für das letzte Spiel beantragt. Ah, okay. Das ist ja aber immer ein bisschen schwierig mit DFL. Ja, es gibt ja drei offizielle Trikots. Danach wird ja auch Schiedsrichterkluft ausgesucht und so weiter und so weiter. Deswegen noch nicht ganz klar, ob das jetzt so sein wird.
Naja, gut, ich sag, das ist natürlich dann, wenn man das dann tatsächlich am Sonntag, am Pfingstsonntag sehen würde, ab 15.30 Uhr in Hannover, gut, dann würde ich vielleicht auch sagen, oh, naja, was ist das denn für eine Mannschaft, die kenne ich gar nicht, aber so what, ich finde die Aufregung darum, ist aber ja normal, die Leute regen sich auf und ist gut und regen sich auch wieder ab, so fertig ist das.
So sieht's aus, die unbekannte Mannschaft, keiner weiß, was das soll und auf der Gegenseite. Hannover.
Ja, genau.
Oder andersrum. Ja. Es geht, man kann es für beide, auf beide Seiten, glaube ich, projizieren. Hannover kommt ja auch aus einer sehr, sehr durchwachsenen Saison, einem sehr katastrophalen Rückrundenstart nach, ich sag's immer wieder gerne, nach dieser Geheimhaltungsschose gegen Holstein erstmal lange Zeit gar nichts geholt. Jetzt am Ende dann immerhin den freien Fall gebremst, in ähnlichen Gefilden unterwegs wie Holstein.
Ja.
Und am Ende ein Spiel um die goldene Ananas und ein paar Scheinchen in Sachen TV-Geld.
Ja, ja, genau. Und für Fabian Riese, ich weiß nicht, aber er wird ja wahrscheinlich wieder mit nach Kiel zurückfahren, sonst wäre die Distanz zu seinem neuen Arbeitgeber Berlin deutlich geringer irgendwo.
Einmal über die A2.
Aber die Liga bleibt die gleiche, ne? Mhm. Das ist dann ähnlich wie bei Howie, auch Fabian Riese sehen wir wieder, ne? Das ist aber, da ist die Situation dann tatsächlich eine andere. Der hat frühzeitig das klar gemacht mit Hertha BSC, natürlich in der wilden Voraussicht, dass da die Klasse nun gehalten wird. Und dann deutete sich das ja im Laufe der Rückrunde immer mehr an, dass das vielleicht eine enge Kirsche werden könnte. Und jetzt ist eben der grandiose Zusammenbruch da, Tabellenletzter, Abstieg besiegelt. So ist das los, ne? Im Profifußball. Nun spielt er für Hertha gegen Holstein.
Ja, vielleicht. Wenn Hertha die Lizenz bekommt für die zweite Bundesliga.
So, das ist dann noch auch noch, aber ich denke einfach, dass in einer Stadt wie Berlin, da werden dann irgendwelche Menschen ihr Herz und ihr Portemonnaie öffnen und gegebenenfalls noch irgendwelche Beträge ausgleichen, die vielleicht erforderlich sind. Aber die ganze Nummer, die würde ja drei Podcasts von uns sprengen, wenn man das analysieren und aufklären würde, was da alles schiefgelaufen ist und wie die Geld verballert haben und verbrannt haben. Also da gehört schon eine Menge Unfähigkeit dazu, um das hinzubekommen. Mhm. Selbst in einer Stadt wie Berlin, wo ja ohnehin irgendwie mit Planbarkeit nicht alles so läuft, wie man sich das immer so vorstellt, irgendwie in seinem naiven Kopf irgendwo, ne? Aber der Flugplatz funktioniert mittlerweile, also wird auch bei Hertha vielleicht irgendwann mal wieder was funktionieren. Und wenn man sonst guten Fußball sehen will in der Hauptstadt, dann geht man eben nach Köpenick und an der Alte Försterei und guckt sich Union an. Stimmungsvoller ist das eh.
Das stimmt. Hat Holstein ja auch schon erlebt.
Ja.
Direkt nach dem Zweitliga-Aufstieg da das erste Auswärtsspiel. 4-2, glaube ich, 5-2, 4-2.
3-4.
3-4, guck, wäre auch das so ein Spektakel.
Das Siegtor von Steven Skripski, damals im Union-Dress, der Kenny Kronholm fast einen Scheitel geschossen hat auf der Torlinie, weil das war wie beim Handballtor, weil der kriegt ja die Schulter gar nicht mehr richtig hoch und ein Nagel, das Ding, das weiß ich noch wie heute. Und das muss man sich mal vorstellen, jetzt geht Holstein in die 7. Zweitligasaison seitdem schon, ne? Mhm. Das ist ja wie so ein Zeitraffer, wie schnell das alles und was da alles passiert ist in der Zeit. Also irre.
Ja, jetzt wird Skripski im nächsten Jahr noch mehr als in dieser Saison schon einer der Führungsspieler sein, einer neu formierten Mannschaft.
Mhm.
Ich weiß auch noch das Rückspiel in Kiel, da hat Skripski alleine Holstein fertig gemacht.
Ja, das weiß ich gar nicht
mehr.
Das
war so Ende Januar, klirrkalt, tausende Union-Fans in der Stadt, super Stimmung, also super, super nett, muss man auch sagen, hat man ja auch nicht immer mit großen Auswärts-Fan-Gruppen, also hervorragend.
Ja.
Aber jetzt spielt Union international, Holstein, das dauert ja auch nicht mehr lange, 2047 wissen wir ja.
Mit dem Sieg übrigens gegen Ole Werner, der letztes Wochenende mit Werder Bremen und Patrick Kohlmann an der Seite, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, den Klassenerhalt endgültig gesichert hat. Und jetzt letztes Spiel an der Alten Försterei, wo Patrick Kohlmann, wenn er da aufläuft, immer noch aus seiner Zeit bei Union mit Patrick Kohlmann Fußballgott gefeiert wird. Das ist bei Union so Tradition. Zu der Einlaufmusik natürlich von Nina Hagen, die jedem, der noch nie da gewesen ist, das gibt eine richtige Gänsehaut, wenn das da loslegt, das Ding. Also sehr empfehlenswert, kriegt man wahrscheinlich nur nie Karten. Also wenn Union gewinnt gegen Werder, ist der Einzug in die Champions League garantiert. Das muss man sich mal reinziehen irgendwie, und es sei denen aber wirklich herzlich gegönnt irgendwo.
Absolut. Ne? Für Holstein geht's um das Erreichen des Saisonziels sozusagen. Ja. Dafür ist ein Sieg in Hannover Pflicht, um das zu schaffen. Platz 8.
Also ich persönlich finde die Saisonanalyse wichtiger. Also Platz 8 wäre natürlich wünschenswert und könnte man sich rühmen dann irgendwo, dass man das Saisonziel erreicht hat. Aber ganz ehrlich, ob Platz 9 oder Platz 8 oder Platz 10 eine ganz große Gewalt spielt, das, wie gesagt, abgesehen von den Fernsehgeldern, die damit zusammenhängen, nicht unbedingt. Aber da muss ja was passieren. Letzte Saison Platz 9, 45 Punkte, 46 zu 54 Gegentore, minus 8, 54 Gegentore. Diese Saison 43 Punkte, 2 weniger als am Ende der vergangenen Saison. Das kann man natürlich jetzt noch um ein verbessern. 53 zu 60 Tore, minus 7. Platz 10 im Moment, ist ja noch nicht Abschluss, 60 Gegentore. Wenn jetzt gesagt wird, das sind natürlich 7 Tore mehr geschossen, ne? Aber auch 6 Tore mehr gefangen. Also das 60 Gegentore, das geht einfach nicht.
Ja, nur Sandhausen hat mehr gefangen in der Liga, muss man dazu sagen.
Ja. Also und das muss, es gibt viele Sachen, die man analysieren muss. Natürlich muss man in der Effektivität besser werden oder so. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Kompaktheit, individuelle defensive Stärke und so weiter und so weiter. Darauf muss der Schwerpunkt liegen in der neuen Saison. Also da gibt's für mich überhaupt gar keine Diskussion. Dann werden auch vorne Tore fallen, ob das denn 53 sind oder vielleicht nur 49. Es wird einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man da noch mehr Punkte sammelt, wird einfach durch eine stabile Defensive höher. Das heißt nicht, dass man jetzt vorne angreift oder sowas. Das in der Tabelle, das will ich damit nicht sagen. Aber die Möglichkeit, mehr Punkte zu sammeln, wird durch eine stabile Defensive höher. Da gibt's auch überhaupt keine Diskussion und da kann man auch mit der Philosophie kommen, lieber 4-3 als 1-0. Das ist einfach schlichtweg Blödsinn. Ich bin ja nicht als in der sportlichen Verantwortung dafür zuständig, dass die Zuschauer da höchstes Amüsement haben. Ich bin dafür verantwortlich, dass Punkte auf dem Konto stehen, dann amüsieren sich und vergnügen sich die Zuschauer genauso schön irgendwo. Und demzufolge wird wahrscheinlich auch, gehe ich mal davon aus, die Personalpolitik noch betrieben in der Sommerpause jetzt. Ein schwedischer Innenverteidiger ist ja schon da. Wenn man sich bei dem mal die schöne Kante 1,90 oder wie groß der ist oder noch einen Tick höher, wenn man sich da mal den ein, zwei Videos anguckt, der kennt das Wort Grätsche, sagen wir mal so. Also da habe ich nicht den Eindruck, dass der irgendwie sich oder den Gegner irgendwie schonen möchte irgendwo. Sah toll aus. Gut, Videos sind geduldig, irgendwo muss er natürlich hier nachweisen. Aber es wird damit nicht beendet sein. Ne? Da wird noch was passieren in der Defensive, auch im defensiven Mittelfeld.
Ja. Es muss ja auch in der Defensive allein von der Mannstärke so her was passieren. Ne? Also es ist dann jetzt sind es zwei etatmäßige Innenverteidiger mit Komenda und dem Schweden.
Ja, und dem Schweden,
dem genau. Schweden, genau. Und da ist einfach ja die Tiefe noch nicht vorhanden. Ne? Das heißt,
wir nennen den Namen erst, wenn er das erste Training bestreitet. Das
ist bis dahin, wir wollen den erst auf dem Trikot lesen.
Genau, bis dahin ist es der Schwede.
Der Schwede. Ja, so sieht's aus. Genau, denn da muss einfach auch in der Tiefe was passieren.
Ja, sind Hauke Wahl, Stefan Teska, Simon Lorenz sind drei Innenverteidiger mit einem guten Zweitliganiveau, sag ich mal. An weniger guten Tagen ist es dann vielleicht etwas Unterschnitt, aber grundsätzlich ist das Zweitliganiveau. Und wenn du drei Leute verlierst, musst du natürlich irgendwie ein bisschen kompensieren, dieses Vakuum, was da ein bisschen entstanden hat. Du hast dann noch Patrick Ehrers, du hast einen Marvin Schulz, der noch nicht der Königstransfer geworden ist in dieser Saison, den man sich vielleicht zu Beginn der vergangenen Serie erhofft hat oder der jetzigen Serie erhofft hat. Aber manchmal ist es halt so, dass ein Spieler auch ein Jahr braucht. Er hat auch ein bisschen Pech mit Verletzungen und Krankheit. Kann sein, dass es jetzt im zweiten Jahr, wie bei Steven Skripski beispielsweise oder auch bei Patrick Ehrers, im zweiten Jahr richtig aufblüht. Nun kommen die auch alle nicht aus dem Norden, ne? Da muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Also ist denn vielleicht gewöhnungsbedürftig, ne? Wenn das hier mal zieht und wir trotzdem an den Strand gehen, ne? Und Federball spielen, mhm, ne? Bei Windstärke 7 und sich keiner darüber aufregt, das muss man natürlich erstmal lernen, ne? Vielleicht hat auch mal die Grete vom Fischbrötchen im Hals gekratzt, man weiß es ja alles nicht, ne? Da stecken wir ja nicht drin, ne? Aber das ist natürlich jetzt alles Chico, das ist man jetzt ja, hat man sich ja dran gewöhnt und deshalb kann es auch gut sein, dass es im zweiten Jahr auch für Marvin Schulz gut geht. Der hat es ja bewiesen, also in Luzern. Also ich bitte, wenn man da über Jahre und zum Schluss sogar Captain gewesen ist, also das muss funktionieren.
So sieht's aus. Wir werden das beobachten.
Ja.
In der nächsten Zeit, wenn woanders dann auch alle Entscheidungen gefallen sind, wird bestimmt auch noch der ein oder andere Transfer bekannt gegeben. Ich denke da an Chance Simakala, das wird dann wahrscheinlich auch, Osnabrück hat es ja ein bisschen also Dresden hat es vergeigt in der dritten Liga, Osnabrück, wir werden mal sehen, sind jetzt Zweiter, schauen wir mal, was da noch passiert am Wochenende, sowieso das Wochenende ja höchst interessant, wenn wir mal dann auch über den Tellerrand hinausschauen, kleine zum Abschluss, kleine Schnellfragerunde, wer wird Deutscher Meister?
Ja, ich hoffe ja BVB, ne?
Siehst du? Heidenheim oder HSV, wer steigt direkt auf?
Naja, Heidenheim.
Haben wir das auch. Champions League haben wir schon gesagt, Union macht die Champions League klar.
Klar, Patrick Kuhlmann sagt den Werder-Jungs, ihr habt das diese Saison klasse gemacht, aber heute lasst ihr mal zwei Dinger hier durch und wir schießen am besten gar keins und fertig ist die Laube.
Gegen wen spielt der HSV dann in der Relegation?
Boah, das ist ja eine Frage, du, da... Cool fände ich ja gegen Schalke.
Gegen Schalke, ja. Okay. Nehmen wir das mit. Und wer muss neben Sandhausen und Regensburg, nehmen wir mal an, wer wird noch unten in der zweiten Liga 16 in die Abstiegsrelegation
gehen? Also Jani Sera und Masai Okugawa spielen ja in Bielefeld. Die sind natürlich jetzt Favorit in An- und Abführungszeiten auf Platz 16. Aber für die Verfehlungen der vergangenen Jahre und für alles, was immer an großen Tönen gespuckt worden ist, würde ich mich auch nicht wundern, wenn der erste FC Nürnberg diesen Platz belegt und ein bisschen, ganz klein bisschen klammheimliche Schadenfreude wäre auch mit dabei, weil ich finde das immer sehr seltsam, dieser über Jahre gewachsene Anspruch, Tradition in Nürnberg, ist ja völlig klar, aber dass man so wenig Realitätsbewusstsein dann gehabt hat und naja, also wie gesagt, also ich sag mal der erste FC Nürnberg, aber Favorit ist da aus für mich auch kaum nachvollziehbaren Gründen, dass die da unten stehen, Arminia Bielefeld, und das muss man sich in Kiel auch immer vor Augen führen, ne? Mhm. Es kämpfen, gibt ja noch zwei, drei Vereine in der Verlosung, aber es kämpfen ernsthaft Arminia Bielefeld, Bundesliga-Absteiger und 1. FC Nürnberg, ein Riesenname im deutschen Fußball mit einem WM-tauglichen Stadion halbwegs, kämpfen um das Vermeiden von Platz 16. Holstein spielt um die goldene Ananas irgendwas zwischen Platz 10 und 8 mit einem Etat, der, ich sag mal, Lichtjahre vergleichsweise von den Etats der beiden eben genannten Clubs entfernt liegt. Also da sollte sich jeder mal Gedanken drüber machen, der hier irgendwie missmutig durch die Gegend rennt. Da gibt es ja viele Sachen, die man kritisieren kann, überhaupt keine Frage. Aber nehmen wir den Status quo und da sage ich, in Nürnberg und in Bielefeld würden sie Höhenraketen steigen lassen, wenn sie heute auf diesem Tabellenplatz stehen. Das nur mal so als Denksportaufgabe fürs Pfingstfest, ne?
Das Wort zum Pfingstsonntag. Das lassen wir einfach so stehen.
So sieht's aus.
Wir werden uns das alles angucken.
Mhm.
Sonnabend 15:30 Bundesliga, Sonntag 15:30 zweite Liga, die Entscheidungen.
Ja, ist cool, spannend, echt.
Wird interessant. Wir sind für euch natürlich ganz dicht dabei, vor allem bei Holstein in Hannover. Mit Live-Ticker und dem Ganzen drum und dran, mit Spielbericht, Noten für euch die Möglichkeit, Noten zu vergeben. Der Nachspielzeitkommentar nach dem Spiel. Und nächste Woche gucken wir uns dann an, wie Holstein die Saison abgeschlossen hat, was sonst noch so passiert ist in der zweiten Liga. Und analysieren das mal ein bisschen, würde ich sagen.
Das klingt nach einem guten Plan.
Klingt nach einem Plan. Schönes Fußballwochenende. Euch allen und uns allen, würde ich sagen. Bleibt gesund, habt viel Spaß dran und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Und dann bis nächsten Mittwoch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.